Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DJD Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Professionell bedeutet im Fall der DJD Capital AG aufbauend auf dem Fundament von beinahe 50 Jahren Kapitalmarkterfahrung. Mein Name ist Konstantin von Essen und ich bin heute Ihr Moderator. Brillen, Uhren, Handtaschen, Schuhe. Sie alle gehören zu den Kernprodukten der großen europäischen Luxusmarken, die jeder kennt. Die Unternehmen erfreuen sich oft einer hohen Preissetzungsmacht und einer stabilen Nachfrage, auch in Krisenzeiten. Kaum verwunderlich, dass der Markt seit 1995 doppelt so stark gewachsen ist wie das weltweite BIP. Auch die Aktien stehen hoch in der Gunst vieler Anleger. Doch auch bei den Luxusmarken ist nicht alles eitel Sonnenschein. Das zeigen unter anderem die jüngsten Entwicklungen in China. Wie die Lage sich aktuell darstellt und welche Entwicklungen Anleger unbedingt im Blick behalten sollten, darüber spreche ich heute mit Hagen Ernst. Hagen ist stellvertretender Leiter der Abteilung Research und Portfolio Management bei der DJE Capital AG und regelmäßig zu Gast bei uns im Podcast. Servus Hagen, schön, dass du mit dabei bist.
Ja, hallo.
Hagen, mit dem Ausbruch von Corona war ja für den Einzelhandel weltweit der Beginn auch einer sehr schwierigen Zeit. Gilt das auch für die Luxuskonzerne und ihre Marken? Und wenn ja, wie haben die Situation insgesamt verkraftet?
Ja, sicherlich war die Corona-Zeit auch für die Luxuskonzerne keine einfache Zeit. Und die Umsätze sind stark eingebrochen. Hintergrund hier war natürlich vor allen Dingen auch, dass viele ja auf den stationären Handel letztendlich fußten und von heute auf morgen ihr gesamtes Geschäftsmodell umstellen musste. Die Läden waren geschlossen und man musste komplett auf Online-Vertrieb umstellen. Nichtsdestotrotz hat man gesehen, ähnlich wie in anderen Krisen, auch der Markt für Luxusgüter bricht schnell ein. Gute Marken können sich aber relativ schnell auch wieder erholen. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, Hermès, wahrscheinlich einer der wertvollsten Marken im Bereich des Luxus, hat den Umsatz jetzt in dem laufenden Jahr deutlichst steigern können und liegt mittlerweile sogar 33% schon wieder über dem Vorkrisenjahr 2019, also sprich dem Jahr vor Ausbruch von Corona. Auch Louis Vuitton, ähnliche Situation, starker Einbruch, aber auch sehr starke Erholung in diesem Jahr. Und auch hier liegen wir schon wieder 38% vor dem Krisenjahr 2019.
Jetzt, das ist ja schon beeindruckend, dass hier so ein starker Bounceback, wenn man so will, irgendwie stattgefunden hat. Gibt es denn bei den Luxusmarken Unterschiede so im Umgang oder sagen wir mal in der, ja, im Umgang mit dieser Krise, also jetzt vielleicht mal nach Segmenten unterteilt und vielleicht auch so nach der Größe der verschiedenen Konzerne?
Ja, generell lässt sich sagen, dass Corona eigentlich nochmals die Effekte verstärkt hat. Also Schmuck und Lederwaren liefen eigentlich schon jahrelang gut und sind auch gut durch die Krise gekommen. Weniger gut hingegen das Uhrensegment, das schon vor Corona eben durch Smartwatches und Co. Teilweise verdrängt wird, zumindest im unteren bis mittleren Preissegment. Und hier haben wir auch noch nicht eine komplette Erholung der Umsätze gesehen. Interessanterweise sind auch Aktien aus dem Bereich, die stark von Uhren abhängig sind, wie zum Beispiel die Swatch-Gruppe, mit nur einer stagnierenden Aktienkursentwicklung deutlich schlechter gelaufen als jetzt, Luxusgüterkonzerne, wo das Hauptgewinnbringer zum Beispiel der Lederwarenbereich war. Hier zu nennen wäre Louis Vuitton, Kering mit Gucci, aber natürlich auch Hermes.
Jetzt hast du es vorhin schon so ganz kurz einmal angeschnitten. Also der stationäre Handel war ja eigentlich immer der Ort für Luxusgüter, beziehungsweise auch gerade eben für diese ganzen Lederwaren, Textilien, Uhren, um sie zu erwerben. Jetzt ist das natürlich weggebrochen während Corona. Ist dieser Weg auch zum E-Commerce hin einer gewesen, den die Marken auch nochmal ganz gezielt forciert haben in den letzten anderthalb Jahren, muss man eigentlich sagen?
Ja gut, es blieb natürlich nichts anderes mehr übrig. Man muss erstmals konstatieren, dass E-Commerce im Luxusbereich eher eine untergeordnete Rolle gespielt hatte. Umsatzanteile waren hier deutlich im einstelligen Bereich bei den großen Luxusgüterkonzernen. Am Ende des Tages ist es natürlich auch so ein bisschen so ein Erlebniskauf. Man schaut sich zum Beispiel eine Louis Vuitton-Tasche an, will die auch fühlen und einen Sekt dabei trinken und dementsprechend halt so auch das komplette Programm haben. Und das war natürlich dann mit Corona nicht mehr möglich. Alle Läden waren geschlossen. Und auf einmal war halt E-Commerce eigentlich der einzige Vertriebskanal, der noch blieb. Und dementsprechend hat dieser Vertriebskanal in Corona deutlich an Bedeutung gewonnen, sodass auch heute eigentlich jeder Konzern eine eigene E-Commerce-Strategie hat. Gut, die ist zugegebenermaßen schon auch in den letzten 5 Jahren entwickelt worden, aber die Bedeutung hat es jetzt nochmal erlangt nach Corona. Hier sieht man ganz klar, dass die großen Luxusgüterkonzerne mit sehr gut etablierten Marken im High-End-Bereich, die setzen ganz klar auf eine eigene E-Commerce-Vertriebsstrategie. Das heißt, deren Produkte kann man nur auf der Homepage erwerben. Hintergrund hier ist, man will natürlich den Kunden, die Kundennähe nicht verlieren, aber b auch absolute Preiskontrolle haben, um so sicherstellen zu können, dass man hier in Krisenzeiten zum Beispiel nicht mit Rabatten Reputation der Marke beschädigt. Ja. Das ist ein ganz klarer Fokus der großen Luxuskonzerne. Nichtsdestotrotz gibt es auch viele Luxusgüter, die auch über Online-Plattformen zunehmend vertrieben werden. Der Markt ist hier zugegebenermaßen noch sehr fragmentiert. Allerdings etabliert sich Farfetch schon als eine führende Plattform im Bereich Online-Fashion. Interessanterweise ist das Wachstum dort exorbitant. Also in Corona-Zeiten sind die gewachsen über 50%. Und selbst in der Phase, wo wieder ein bisschen normales Leben möglich war und die Leute auch wieder Läden besuchen konnten, sind die immer noch über 30% im Umsatz gewachsen. Also das bleibt auf jeden Fall ein ganz spannendes Segment und das ist auch noch ganz klar unterrepräsentiert im E-Commerce-Bereich. Insofern hat das sehr hohes Wachstumspotenzial. Und da die Gewinner herauszupicken, ist mit Sicherheit eine sehr interessante Strategie.
Jetzt haben wir natürlich schon ein bisschen über die Schwierigkeiten gesprochen, die auch das Luxussegment durch Corona gekriegt hat. Was auch immer in diesem Kontext eine Rolle spielt, sind natürlich Absatzmärkte. Und ich würde gerne nochmal auf die Rolle der asiatischen Absatzmärkte und insbesondere auch China eingehen. Ich meine, wir haben jetzt jüngst gesehen, dass es da ja doch Schwierigkeiten in der Wirtschaft gibt, auch aufgrund der Schieflage der einiger größerer Immobilienkonzerne. Die ganze konjunkturelle Entwicklung, es tritt auch so ein bisschen auf der Stelle und dazu kommt noch die Regulatorik, über die wir ja auch schon hier im Podcast gesprochen haben mit den Tech-Konzernen. Wie wichtig sind denn diese asiatischen und auch der chinesische Markt für die Luxuskonzerne. Und es, wenn sich diese Lage jetzt dort weiter zuspitzen sollte, gerade in China, könnten die Konzerne dann auch ein Stück weit unter Druck geraten?
Ja, das ist mit Sicherheit eine sehr interessante Frage. Fakt ist erstmal, dass Asien natürlich mittlerweile der mit Abstand wichtigste Markt für die meisten größeren Luxuskonzerne ist. Also hier mal zu nennen, beispielhaft das höchste Exposure hat wahrscheinlich Hermès mit über 50% Asienanteil, aber auch Louis Vuitton ist bei knapp 50%. Also das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Markt für diese Konzerne und auch verantwortlich für die für das gute Wachstum in den letzten 10 Jahren. Also du hattest es ja schon erwähnt, zweimal so schnell gewachsen wie der gesamte wie das weltweite BIP. Aber nichtsdestotrotz muss man den asiatischen Markt weiter hier beobachten. Und es bleibt abzuwarten, inwiefern hier die generell Eintrübung der wirtschaftlichen Entwicklung, sprich Wirtschaftswachstumsverlangsamung, Regulatorik natürlich auch zu nennen, ob das wirklich einen Effekt hat auf die weitere Entwicklung in China. Aktuell kann man da noch nichts konstatieren. Auch in Asien sind die Wachstumsraten im dritten Quartal weiter gut gewesen. Aber das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft. Aber man sollte auch nicht unterschätzen, wie inelastisch das Luxussegment ist. Ja, also es könnte sein, wenn man jetzt eine Reichenbesteuerung macht, dass das gar nicht unbedingt negativ sich auswirkt auf die Nachfrage nach Luxusgütern. Zugleich, so argumentieren zumindest die Luxuskonzerne, im Rahmen von Common Prosperity sollte die Mittelschicht auch an Masse gewinnen in China, die dann potenzielle Nachfrager wären. Also das wird mit Sicherheit spannend zu sein, aber solange keine drastischen regulatorischen Maßnahmen hier ergriffen werden, würde ich das eigentlich relativ gelassen beobachten, das ganze Thema.
Okay, ja, dann lass uns doch jetzt generell nochmal ein bisschen über die Rolle auch von Aktien aus diesem Segment für Anleger sprechen. Also für viele Anleger sind ja Aktien der großen Luxuskonzerne mit hohen Dividenden und nicht so einer starken Wertschwankung, sondern einer gewissen Stabilität ein gewisser Sicherheitsanker fürs Portfolio. Ist das so eine Funktion, die du unterstreichen würdest, auch für die Zukunft? Oder muss man da ein bisschen vorsichtiger sein, so wie man gesehen hat, ja auch durchaus der Luxussektor anfällig sein kann für Krisenentwicklung? Und wenn du jetzt so einen allgemeinen Ausblick geben müsstest für den Sektor, wie schätzt du das ein?
Ja, also ich am Ende des Tages würde ich schon auf die großen Luxuskonzerne setzen mit den bekannten guten Marken. Man sieht einfach, diese Marken sind gut etabliert, können sich von möglicherweise kommenden Krisen relativ schnell erholen und ganz wichtig, sind halt zeitlos. Ja. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen dem Bereich und Fast Fashion zum Beispiel. Bei Fast Fashion, was heute in ist, kann morgen komplett out sein. Insofern würde ich ganz klar auf große Luxuskonzerne setzen. Man kann natürlich auch beimischen kleinere Unternehmen in der Hoffnung, dass diese vielleicht mal übernommen werden. Aber am Ende des Tages weiß man natürlich nie, ob und wann solche Unternehmen übernommen werden.
Dann nehme ich auf jeden Fall mit. Also selektiv spannende Möglichkeiten, die großen etablierten Titel auf jeden Fall ja, eigentlich nie verkehrt, außer irgendwas läuft grundsätzlich schief. Und was auch noch spannend zu beobachten sein wird, so Sekundärmärkte ja eigentlich und vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Themas E-Commerce und wie sich das weiterentwickelt, wer da sich die größten Marktanteile sichern kann. Also das heißt, für Anleger ist da auch viel geboten, auch wenn man natürlich genau hinschauen muss.
Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal, selbst in Krisenzeiten ist oftmals natürlich der beste Einstieg. Nehmen wir mal an, Szenario Luxussteuer kommt in China und die Aktien korrigieren hier stark, dann wären das in der Regel, man muss sich natürlich dann die Konstellation genau mal anschauen, aber in der Regel eigentlich eher Einstiegsgelegenheiten, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass Konzerne mit gut etablierten Marken sich auch relativ schnell wieder erholen.
Ja, dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank, Hagen, für die interessanten Einblicke hinter die glitzernde Fassade der europäischen Luxuskonzerne und deine Einschätzung.
Ja, immer wieder gerne.
Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass Sie jetzt aus dem Podcast jede Menge wertvolle Informationen mitnehmen konnten. Wenn unser Gespräch jetzt erst recht Ihren Appetit angeregt hat und Sie noch mehr Zahlen, Daten und Fakten zu den Luxuskonzernen wünschen, dann sollten Sie unbedingt einen Blick in den aktuellen Sektorreport von Hagen Ernst werfen. Dort widmet er sich nochmal en Detail genau diesem Thema. Den Beitrag finden Sie wie gewohnt hier als Link in den Shownotes. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich selbstverständlich sehr freuen, Sie auch zu unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut.
Die DJE Capital AG erbringt keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung oder die Kapitalanlage über Fonds. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf www.djde.de.